Genau, heute vor 750 Jahren hat Walter von Lüttwilen, die Kirche Lüttwil, das erste Mal erwähnt in einer Urkunde, in einem Brief an Propst Hesso vom Chorherrstift Schönewerth. Und das Dokument haben wir als paar von uns angeschaut im Staatsarchiv Solothurn. Vor 2677 Jahren hat der Prophet Nahum seine Weissagungen auf einer Buchrolle aufgeschrieben. Und das Wort Buchrolle, das hier verwendet wird, das bedeutet auch ein Schriftstück, eine Schrift, ein Brief, ein Dokument oder eine Urkunde. Der Nahum hat im 7. Jahrhundert vor Christus gelebt und man kann das ein bisschen datieren anhand von zwei Ereignissen, sondern er beschreibt. Das erste Mal ist die Zerstörung der Stadt Theben, das war im Jahr 663 vor Christus, und dann ein paar Jahre später, im Jahr 654, ist Theben wieder aufgebaut worden und wegen dem geht man davon aus, dass zwischen dieser Zeit der Nahum die Prophetie aufgeschrieben hat. Die Situation war damals so, dass Juda Steuern zahlen, Tribut abgeben an den assyrischen König. Und der assyrische König war sehr böse, ein Gewalttätiger. Und dann hat eben Gott gesagt, er wird die Stadt Nineveh zerstören, die Hauptstadt des assyrischen Reichs zerstören. Und das Nachbuch fängt an mit Ausspruch über Nineveh. Und das Wort Ausspruch, das ist ein Prophetenwort, aber man kann auch sagen, es ist ein Last. Ein Last, etwas Schweres, ein Last, das über Nineveh ausgesprochen wird. Es ist ein Buch von der Vision vom Nahum aus Elkosch. Ein Offenbarungswort, das er gesehen hat, wahrscheinlich in einer Vision oder in einem Traum, das er jetzt weitergibt. Im ersten Abschnitt, den wir vorher gehört haben, erfahren wir, wer und wie Gott ist. Dreimal steht, dass Gott ein rächender Gott ist. Auf dieser Rache liegt eine dreifache Betonung. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr, ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt der Herr an seinen Gegnern und er grollt seinen Feinden. Ein paar denken vielleicht, ja, das ist typisch als Testament, oder Gott der Rache und so. Ich muss noch ein bisschen ausholen, wenn wir an Rache denken, dann denken wir vielleicht an einen Film oder wir denken an wutentbrannte Aktionen, die aus dem Effekt von der Wut, aus dem Affekt von der Wut viel Schaden bewirken. Aber in der Bibel bedeutet Rache etwas anderes. Dort stammt der Begriff Rache aus dem Rechtswesen und bedeutet ein begangenes Unrecht durch Bestrafung ausgleichen und dadurch aufheben. Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr, steht sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Gott wird das Böse, das andere Menschen uns anfügen, wird er vergelten, spätestens am jüngsten Gericht. Und wegen dem könnt mir auf persönliche Rache verzichten. Weil Gott zornig ist, könnt mir ihm unseren Zorn anvertrauen. Es hat Zeiten gegeben in meinem Leben, wo ich auch einen grossen Zorn hatte und habe ich jeden Morgen zu Gott gesagt, ich übergebe dir jetzt meinen Zorn, weil du hast meinen Zorn getragen, am Kreuz zu Golgatha, und durch das habe ich wie meinen Zorn können loslassen in einem längeren Prozess. Der Zorn von Gott ist heilig und gerecht, im Gegensatz zu unserem Zorn, wo halt oftmals auch noch sehr viel Eigenes drin hat. So heisst es im Neuen Testament im Jakobusbrief, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Natürlich gibt es auch einen menschlich moralisch gerechten Zorn, wenn wir uns nicht aufregen über Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir uns nicht von Zorn leiten lassen, sondern von der Liebe. Uns von der Liebe und Leiten lassen. Mehr dazu dann in der nächsten Predigt in einer Woche, wo der Apostel Paulus das auch aufgreift. Gott hasst unsere Sünde, weil er uns liebt. Wieso? Sünde zerstört andere Menschen, uns selber und auch die Beziehung zum heiligen Gott. Gott ist ein eifersüchtig, liebender Gott. Und das Wort eifersüchtig, das taucht auch auf in den 10 Geboten. Dort in den 10 Geboten tut Gott sich selber uns vorstellen. Und dort heisst es, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Gottes Eifersucht ist vielleicht auch für ein paar von uns etwas Neues. Es ist aber ein positiver Eifer für uns. Gott eifert für uns, für sein Volk, zu unserer Rettung. Der Herr ist langsam zum Zorn und gross an Kraft. Doch keinesfalls lohnt der Herr ungestraft. Langsam zum Zorn ist wortwörtlich übersetzt, aber es bedeutet, dass Gott geduldig ist, dass er langmütig ist mit uns. Und letztlich zielt sein Zorn darauf ab, dass wir zu ihm umkehren. Und es ist wie der erste Teil und der zweite Teil ist dann seine Gnade. Gott will, also Gott ist langmütig und geduldig, weil er will, dass alle Menschen zu ihm umkehren und ihre Schuld bereuen. Und das war auch in dieser Situation von Nahum. Gott hat nicht einfach die Stadt Ninive zerstört, einfach so, sondern er hat 100 Jahre vorher hat er den Prophet Jona geschickt und die ganze Stadt gewarnt, dass Gott wird Ninive zerstören. Und dann sind ja eigentlich die Niniviten umgekehrt zu Gott, aber es war nicht eine langfristige Umkehr gewesen, sondern nur kurzfristig. Und nachher sind sie wieder ihres bösen Verhaltensmuster zurückgekehrt. Und da heisst es auch, Gott ist gross an Kraft. Und also das Wort Kraft kann auch bedeuten Stärke, Fähigkeit, Vermögen und Macht. Und bezogen auf Gott bedeutet das, dass Gott allmächtig ist. Das bedeutet die göttliche Allmacht. Und wenn ich einfach so sage, ja, Gott ist allmächtig, dann denken viele von uns sicher an den Zweiten Weltkrieg. Und aufgrund von diesen Gräueln vom Zweiten Weltkrieg glauben viele Menschen heute und auch viele Pfarrer, glauben leider nicht mehr, dass Gott allmächtig ist. Aber hier in der Bibel steht schwarz auf weiß, Gott ist allmächtig. Im Alten Testament sehen wir die Allmacht von Gott daran, dass er sein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, dass er das Schilfmeer geteilt hat und dass die Ägypten dass die Israeliten herausziehen können, dass er sie befreit hat. Und im Neuen Testament zeigt Gott seine Allmacht darin, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und dass er ihn auferweckt hat von den Toten, dass Jesus lebt und dass das grösste Wunder ist. Und dass wir auch durch den Glauben dürfen Anteil haben an dem Wunder. Dann wird Gott auch noch weiter beschrieben mit poetisch-dichterischen Worten, was heisst im Sturmwind oder im Wirbelwind und im Unwetter, kann er bedeuten, im Sturm, ist der Weg von Gott. Und das Gewölk, also Wolken, ist der Staub unter seinen Füßen. Gott selber ist aktiv. Er kommt auf uns zu. Die dritte und vierte Strophe von unserer Schweizer Nationalhymne hat Anspielungen an den Anfang vom Nahum. Das habe ich vorher auch noch nicht gewusst. Das ist doch auch hochinteressant. Interessant, oder? Also die dritte und vierte Strophe der Nationalhymne heisst es, ziehst im Nebelflor daher, such ich dich im Wolkenmeer, dich, du unergründlicher, ewiger. Fährst im wilden Sturm daher, bist du selbst uns Hort und Wehr, du allmächtig waltender, rettender. Im Gewitter, Nacht und Grauen, lass uns kindlich ihm vertrauen. Dann ist es so spannend, dann heisst es, Gott bedroht das Meer und tut es trocken legen. Alle Flüsse lässt er versiegen. Also Gott tut es mir bedrohen, er tut es tadeln, er tut es in die Schranken weisen. Vielleicht geht es Bahnen von euch wie mir und sie machen auch gerne Ferien am Meer oder an einem See, an einem grossen See und machen das auch jetzt im Juli, in den Sommerferien. Und wegen dem muss ich hier ein bisschen erklären, das Meer steht in der Bibel eben für das Böse. Das Meer steht für Chaosmacht, steht für Bedrohung. Und wenn es so heisst, Gott tut das Meer bedrohen, dann heisst das, Gott tut das Böse in die Schranken weisen. Er gebietet einen bösen Einhalt. Über im Himmel, also es gibt eine Beschreibung vom Himmel, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, und dort heisst es über den Himmel, das Meer ist nicht mehr. Und da haben wir eben den Zusammenhang, dass das Meer steht in der Bibel für das Böse. Und das ist so, es ist eben, das Ganze ist ein Gedicht, das Ganze fängt an, der Name fängt mit einem Gedicht an, und da heisst es halt eben, er bedroht das Meer. Es könnte aber auch heissen, er bedroht das Böse. Und das ist auch so hoffnungsvoll für uns, dass Gott auch in unserem Leben durch das Böse zurückdrängen und dass wir mit Hilfe von Jesus das Böse und Schwierigkeiten in unserem Leben überwinden können. Und dann ist eben so, das ganze Gedicht ist so interessant, es tut immer so hin und her wechseln zwischen dem Zorn von Gott und seiner Liebe, und das ist auch ein Stilmittel, das soll uns nachdenklich machen. Und ich lese jetzt noch den Schluss von dem Gedicht, was heisst: Wer kann vor seinem Groll bestehen? Wer standhalten bei der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer, die Felsen bersten durch ihn. Der wird wieder sein Zorn beschrieben und nachher: Gut ist der Herr. Er ist eine Bergfestung am Tag der Bedrängnis. Und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Doch mit einer überschwemmenden Flut wird er ihrem Ort, also dem Ort von Ninive, ein Ende machen. Und Finsternis wird seine Feinde verfolgen. Und da heisst es einfach so schlicht, Gott ist gut. Und das Gut heisst in der Bibel, er ist erfreulich, wertvoll, schön, reichlich, wohlriechend sogar, hat das Wort heisst, angenehm und auch gütig. Bei Gott finden wir Sicherheit, trotz aller Stürme von unserem Leben. Im hebräischen Original ist der Anfang vom Nahumbuch ein sogenanntes ABC-Gedicht, ein Akrostikon, wo immer jede Strophe, jeder Satz mit einem neuen Buchstaben vom Alphabet, hebräischen Alphabet, anfängt. Allerdings ist das ABC-Gedicht nicht ganz vollständig, also nicht alle Buchstaben kommen vor. Und das bedeutet auch, Gott ist allmächtig und schlussendlich wird er wirken. Wir können getrost einfach unseren Teil machen, vor allem Liebe üben, und Gott wird dann den Rest schenken. Gott tadelt durch den Nahum die vielen Sünden, die in der Stadt Ninive passiert sind. Und die Sünden werden auch geschildert. Und jetzt im zweiten Teil der Predigt werde ich ein stichwortartig auf das andere eingehen, aber bewusst nur stichwortartig, weil es mir wichtig ist, dass der Fokus auf Gott liegt, auf seiner Liebe, und das Böse möchte ich nur ein bisschen stichwortartig abhandeln. In Ninive, das war eine Stadt von der Gewalt. So heisst es im Namenbuch: Wehe der Blutstadt oder der Stadt der Bluttaten, ganz erfüllt mit Lüge und Gewalttaten. Also die Stadt Ninive war voll von Gewalt, voll von Lügen. Das Rauben hört nicht auf. Der dritte Punkt war voller Raub. Das vierte ist Hurerei. All das wegen der vielen Hurereien, der anmutigen Hure, der Zauberkünstlerin, die Völker verkaufte mit ihren Hurereien und Zippern mit ihren Zauberkünsten. In der Bibel steht die Hurerei nicht nur für Untreue, für sexuelle Sünde, sondern auch im Sinn von geistlicher Hurerei, das bedeutet Götzendienst, Verehrung von fremden Göttern. Denn auch Zauberei wird genannt, das ist Zauberkunst oder Magie. Das ist, wenn man Gott oder Götter manipulieren für die eigenen Zwecke. Das Problem ist, Gott will um sich selber, wegen sich selber geliebt werden und angebetet werden. Ninive ist reich geworden, weil sie die ganze Zeit Handel getrieben haben, Handel geführt haben, und sie haben eben auch ihre Nachbarvölker unterdrückt. Und ich habe noch eine gute Erklärung gefunden zu dem Ninive-Buch. Das heisst, durch die Eroberungen von von den Assyrern ist Ninive, die Stadt, Hauptstadt Ninive, zum Zentrum geworden vom Welthandel. Und die Stadt hat sich gefüllt mit Reichtum und Luxus. Sie hat ihre Waren anderen Völkern angeboten und sie hat sie dann verführt durch ihre Lügen. Sie hat sie durch ihren Luxus kraftlos gemacht und hat sie bestochen durch ihre Unmoral wie eine Prostituierte. Wenn wir die Nachbuch weiterlesen, dann sehen wir, welche Strafgericht, das Gott über die Stadt Ninive gebracht hat. Und Stichwort da zusammengefasst, Krieg. Ninive wird zerstört werden, ihr Reichtum plündert. Der König wird tötet, die Königin wird kidnappt. Flut und Finsternis. Denn Horden von Beamten werden fliehen, flüchten. Ein tödlicher Schlag. Ninive wird einen tödlichen Schlag bekommen, wird nicht mehr aufstehen. Zusammengefasst, in diesen dichterisch-poetischen Worten, die der Nahum verwendet, Lehre, Entleerung, Verheerung. Das Herz zerfließt und die Knie wanken, Beben in allen Hüften und alle ihre Gesichter glühen. Man redet von einer, also heutzutage von einer Multikrise oder Polykrise, wenn sich mehrere Katastrophen und schwierige Situationen überlappen. Also nicht nur ein Problem, sondern ein ganzer Haufen Probleme. Auch die heutige Multikrise fasst sich holzschnittsartig zusammen. Ich tue es bewusst ein bisschen kurz fassen, weil wir ja täglich von denen betroffen sind. Wegen dem möchte ich noch ein bisschen auf die Lösung eingehen. Krieg in der Ukraine. Geschätzt 300'000 Tote, viele Verwundete. Viele Millionen Ukrainerinnen und Russen auf der Flucht. Teuerung, Inflation. Damit einhergehend mit dem Krieg eine hohe Inflation. Alles wird teurer. Strom, Benzin, Nahrungsmittel, Krankenkassenprämien, Miete. Migration. Steigende Staatsquote. Auch in der Schweiz wächst der Staat. Man spricht von einer steigenden Staatsquote. Das bedeutet mehr Beamte und höhere Steuern. Kürzlich war ich in Trier oben, in Deutschland, in einer deutschen Stadt, und habe mit jungen Menschen geredet. Ihr höchstes Ziel besteht darin, verbeamtet zu werden, also lebenslang beim Staat zu arbeiten. Ein grösserer Staat wird aber die gewaltigen Probleme, die in der Endzeit auf uns zukommen, nie können lösen. Frankreich brennt. Unser Nachbarland hat momentan Ausschreitungen. Gestern waren 45'000 Polizisten im Einsatz. Der Präsident Emmanuel Macron bittet die Eltern, ihre Jugendlichen zurückzuhalten. Der Staat ist überfordert und bittet die Eltern um Hilfe. Mit eigenen Worten zusammengefasst. Und eben, das ist vielleicht für ein paar jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber es ist nicht aus dem Zusammenhang gerissen, weil es heisst im Nahum, die Stadt Ninive hat so viele Beamte gehabt wie ein Heuschreckenschwarm. Also wie ein Heuschreckenschwarm. Und dann, wo der Krieg gekommen ist, sind die alle Heuschreckenschwärme weggegangen und dann in Ninive keine Beamte mehr gehabt. Also das ist noch der Zusammenhang. Die Edelfiguren, die wir hier vorne sehen, die zeigen uns, wie Jesus uns an der Hand nimmt. Und zwar ganz unterschiedliche Menschen. Wir haben Kinder, ein Baby, Frau, Mann, Bub. Und wie Jesus uns die Hand gibt und wie er uns durch die gegenwärtige Multikrise durchführt. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Jesus ja Teufel, Tod, Hölle, Welt und Sünde überwunden und uns unsere Schuld vergeben, wenn wir das Geschenk im Glauben annehmen. Und wenn wir jetzt an ihn glauben, in ihm vertrauen, dann löst er auch in uns einen Prozess aus, dass wir die Multikrise überwinden können. Wie macht er das genau? Nach der Predigt werden wir das Lied singen, gewagte Liebe, reckless love. Und das Lied beschreibt treffend unseren leidenschaftlich liebenden Gott, der Hindernis überwindet, um uns zu retten. Jesus schenkt uns den Glauben an den leidenschaftlich liebenden Gott. Und das tut unser Leben verändern, unser Leben erneuern, den Glauben an Gott, der souverän ist, den Glauben an Gott, der alles noch in seiner Hand hat. Gott, der tut reden zu uns, durch die Bibel, auch durch andere Menschen oder durch Impuls, die er uns im Gebet sendet. Und auch, dass wir mit Gott reden können, im Gebet. Wir können alleine beten oder auch mit anderen zusammen. Wir können laut beten oder auch leise. Ein paar Menschen, ganz unterschiedliche Menschen, haben mir schon gesagt, dass Gott noch etwas wirken möchte in diesem Seetal. Oder auch im Wienertal. Und wir sind ja schön in der Mitte, also betrifft es uns auch. Und ich glaube, dass das wirklich kann sein, dass Gott wird wirken und dass viele Menschen noch ihn werden kennenlernen und ihn finden. Und dann ist es entscheidend, dass möglichst alle Mitglieder der Kirche meint, aktiv werden. Und dass wir uns wie jetzt schon überlegen, kurze Antworten auf folgende Fragen. Kann man sich jetzt schon überlegen, wie habe ich zum Glauben an Jesus gefunden? Was bedeutet mir Jesus? Wie kann ich beten? Wie kann ich in der Bibel lesen? Dass wir das so überlegen und auch irgendwie wie unseren Nachbarn oder so sagen, wenn die zum Glauben finden, dass wir ihnen nie können sagen, was uns der Glaube bedeutet. Und auch wenn viele Menschen zum Glauben finden, dann könnten wir auch den Sonntag ausbauen zum Gemeindetag und zum Beispiel öfters zusammen Mittagessen und am Nachmittagprogramm auch zusammen sein. Der zweite Punkt ist, wie Jesus uns hilft in dieser Multikrise. Das können wir vorne schon ein bisschen antun. Jesus schenkt uns eine Kirchenfamilie, in der wir gemeinsam ihn feiern und verehren. Also im Nachbuch ist nicht alles negativ. Es sind auch schöne Sachen. Und einer der schönen Sätze ist: Siehe auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Heil verkündigt. Feiere deine Feste, Juda, erfülle deine Gelübde. Also da ist wieder die Ermutigung an Judas, sie sollen wieder die Feste feiern, die biblischen Feste sollen sie wieder feiern. Und in der Kirchengemeinde tun wir ja auch die biblischen Feste feiern, wie zum Beispiel Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten und so weiter. Und wir machen das, damit wir an Jesus denken, was er für uns gemacht hat. Und auch Ukrainerinnen und Russen sind herzlich willkommen in der Kirchenfamilie zum Mitfeiern. Und die Kirche ist auch ein Gegenüber vom Staat. Weil die mannigfaltigen Aufgaben, die in Zukunft auf uns werden zukommen, die werden den Staat teillos überfordern. Wegen dem ist es wichtig, dass jeder von uns entdecken, welche Gaben das Gott uns gegeben hat. Und dass wir die einsetzen zur Ehre von Gott, auch zum Nutzen von unseren Mitmenschen und zur Freude von uns selber. Und der dritte und abschließende Punkt ist, Jesus schenkt uns eine übernatürliche Freude. Das finde ich auch so interessant. Also, Gott tut auch dieser Krise Freude gegenüberstellen. Das ist auch etwas Unerwartetes. Es heisst, siehe auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Heil oder Rettung verkündet. Und die Freude, die Jesus uns schenkt, das ist nicht einfach eine seelische Freude, dass wir uns irgendwie freuen an einem guten Essen oder so, oder dass wir uns einfach freuen, dass es uns gut geht, äußerlich. Nein. Jesus schenkt uns eine geistige Freude, eine innere Freude durch den Heiligen Geist, wo der Heilige Geist in uns wirken wird. Ich tue es extrem ermutigen, wenn ich erfahre, wie jemand Schritt im Glauben unternimmt. Zum Beispiel eben der Thomas Kaspar, der heute seine Kindertaufe bestätigen im Halwilersee. Und unsere Aufgabe ist hier drin, dass wir die übernatürliche Freude bewahren in unserem Leben. Das können wir machen, indem wir zum Beispiel in der Bibel lesen, mit Gott im Gebet reden, im Hauskreis oder Gebetsstunde besuchen und eben unsere Gabe in der Kirchengemeinde einbringen. Mir hilft es auch sehr, wenn ich durch theologische Bücher und Artikel lese. Gottes Wort durch seinen Propheten Nahum ist eingetroffen. Die ganze Stadt Ninive ist im Jahr 612 vor Christus von den Babyloniern total zerstört worden. Erst im Jahr 1842 ist Ninive durch den französisch-italienischen Archäologen Pol Inilbota wiederentdeckt und in Teilen ausgegraben worden. Es sind aber nur Ruinen. Mit der Hilfe von Jesus überwindet auch wir die heutige Multikrise im Vertrauen auf Gottes gerechten Zorn und seine Liebe. Wegen dem dürfen auch wir in den Lobgesang vom Nahum mit einstimmen, der sagt: Gut ist der Herr, er ist eine Bergfestung am Tag der Bedrängnis und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Amen.